Wir sind ja in den letzten Monaten haben wir uns versucht, ganz stark dieser Thematik zu widmen, Hoffnung. Weil wir irgendwo der Überzeugung sind, Hoffnung kann man immer brauchen. Hoffnung ist etwas, wenn es irgendwo ein bisschen abhanden kommt im Leben, dann wird es einfach alles viel schwieriger. Und wir hoffen, dass das irgendwo, sei es durch den Input selber, sei es vielleicht auch mal durchs Nachhören über den Podcast oder so, dass es doch dem einen oder anderen auch geholfen hat, gestärkt hat. Wir wollen heute schliessen, auch mit dieser Serie, sie abschliessen, bevor wir dann nach der Sommerferien, Sommerpause mit einer neuen Serie startet, wo wir selber noch nicht wissen, was dann wird sein. Aber wird sicher auch wieder wichtig. ich kann heute so wollen, die Hoffnung wieder dort, oder das Thema schliessen, irgendwo wieder beim Kreuz. Wir sind durch die verschiedenen Geschichten auch von Christus gegangen, wo er Menschen Hoffnung gegeben hat. Ich möchte Christus am Kreuz heute auch nochmal so beleuchten. Und ich würde so sagen, Hoffnung zu haben im Leben, im Wissen um Vergebung und eine bedingungslose Zugewandtheit von Gott. Jetzt haben es die meisten nicht mit dem, ich sage es darum nochmal, Astrid. Ich verdiene nichts, dass ich da vorne stehe, insofern erratisch. Also ich sage es nochmal. Hoffnung zu haben im Leben, im Wissen, dass einem vergeben wird. Im Wissen, dass Gott einem bedingungslos zugewendet ist. Ich glaube, wenn das irgendwo aus einem Gedanken, aus einem Gefühl in Wirkung bekommen kann, um eine bedingungslose Vergebung zu wissen und eine bedingungslose Zugewandtheit Gottes mir gegenüber, das bewirkt unglaublich viel in unserem Leben. Ich denke mal, ich würde das teilen. Ich habe gemerkt, ich habe in meiner Vergangenheit oft so unter einem ambivalenten Gottesbild gelitten. So im Sinn von, du weißt nie so ganz recht, woran du bist bei Gott. Du weißt irgendwo, so ein bisschen, zumindest in der Theorie, dass er dich liebt, dass er es gut mit dir meint. Und auf der anderen Seite weißt du nie so recht, habe ich jetzt Gott enttäuscht, habe ich versagt, ist er dann am Schluss, kippt dann so ein bisschen den Daumen gleich irgendwo in eine andere Richtung, wie ich es mir würde wünschen. Es ist einfach nie so eine Sicherheit. Und ich habe auch nicht gewusst, dass man eine Bibel aus verschiedenen Blickwinkeln kann verstehen kann. Ich habe immer gemeint, es gibt nur das eine. Und so im Sinne von so, wie man die verschiedenen Stellen liest, so ist es einfach. Und dann mit dem muss irgendwo als Mensch klarkommen. Und das Problem ist irgendwo, dass die Bibel ist teilweise auch, wenn sie über Gott redet, ein bisschen widersprüchlich. Manchmal ist er der Liebende, Barmherzige, der wirklich gerade alles vergibt und alles gut heisst. Und auf der anderen Seite sind aber auch die Stellen vom Gericht, vom Zorn. Und wenn du nicht irgendwo Theologieprofessor bist, ist es manchmal noch schwierig, dir wirklich so ein bisschen ein gesamtheitliches Bild von Gott zu machen und das unter einen Hut zu kriegen. Und was mir sehr geholfen hat, so in diesen ganzen Prozessen und Gedanken, durch die ich selber durchgegangen bin, ist einer von diesen Grundsatz vom Luther, was Bibelverständnis anbelangt. Ihr kennt die vielleicht Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fides und einer ist Sola Christus. Und der Luther hat so in der Bibelauslegung eigentlich einen entscheidenden Grundsatz drauf. Er hat gesagt, alles, was wir in der Bibel lesen, auch über Gott, muss gemessen werden an dem, an Christus. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, im Alten Testament heisst es ja, bevor das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten, weil der Pharao sein Herz verstockt hat, hat Gott nachher die Erstgeborenen von allen Ägyptern umgebracht. Und jetzt könnte man sich fragen, ist jetzt das Gott gewesen, weil jetzt die Ägypter einfach nicht gecheckt haben, was Sache ist und jetzt hat Gott einfach schnell Zinsen für ihn geholt? Ist Gott wirklich so? Dann müsste ich sagen, hätte ich ure Mühe. Und was der Luther dann macht, ist, er geht mit dieser Frage an, ist das Christus? Kannst du dir vorstellen, dass Christus in all dem, was die Bibel uns überliefert über Christus, das will machen? die Erstgeborenen umbringen, nur weil irgendeiner im Volk, sprich der Pharao, sein Herz verstockt. Warum sage ich das? So der Blickwinkel von Christus aus in die Bibel hineinzuschauen, habe ich den Eindruck, hilft. Es hilft einfacher, so ein ganzheitlicheres, wir hätten es ja nie ganz fassen, aber ein ganzheitliches Bild von Gott überzukommen. Weil viel auch über Jesus steht. Und Jesus, sagt die Bibel selber, ist die letzte und auch die grösste Offenbarung, wie sich Gott uns Menschen gezeigt hat. Jesus hat selber gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater im Himmel. Endlich mal so zum Anlangen, Gott, zum Sehen, nicht nur so die Stimme aus dem Himmel, so alle 200 Jahre mal. Und die Worte vom Kreuz, die ich am Anfang erwähnt habe, das sind die folgenden, die für mich unglaublich viel Hoffnung von Gott verströmen. Und zwar Jesus am Kreuz, das war das Erste, was er gesagt hat, dort am Kreuz. In dieser total schwierigen, schweren Situation, gekreuzigt, von seinen Freunden verraten, selber in einem völligen Unverständnis, was abgeht, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also, unglaublich, was für eine Offenbarung von einem Herz von Gott. Es ist nicht eine Offenbarung von einem Gott, der jetzt den Hammer vom Himmel oben runterfallen lässt. Hätte er auch machen können. Jesus sagt, ihr könnt Legionen von Engeln herbeirufen. Sondern er betet für seine Feinde um Vergebung. Das waren einerseits die Soldaten, die tatsächlich Jesus so liebhaftig an das Kreuz genagelt haben. Die hat er vor Augen gehabt, denke ich mal, mit diesen Worten. Da war die Gesellschaft. Die Gesellschaft, die Meinung von der, die breite Meinung von der Gesellschaft war, Kreuzigenden. Ich glaube, er hat die Gesellschaft vor Augen gehabt. Er hat das politische System vor Augen gehabt. Pilatus, römisches Recht. Die Möglichkeit gehabt, Entscheidungen zu treffen. Er hat die Religion vor Augen gehabt. Die jüdische Religion, die hohen Priester. Er hat aber auch seine Nächsten vor Augen gehabt, glaube ich. Der Judas, der ihn verraten hat. Der Petrus, der nicht mehr zu ihm gestanden ist, und irgendwo der ganz andere Rest, wo irgendwo sie sind und sich noch versteckt haben und duckt haben wahrscheinlich in dieser Situation. Er hat all die gesehen und hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Oder mit anderen Worten, glaube ich, könnte man sagen, Jesus sagt, ich vergib euch. Das will er nicht um das beten, oder? Ich vergib euch. Einerseits ist es ein riesiger Beweis auch, dass Jesus zu seinem eigenen Wort steht. Jesus hat nämlich noch vor einiger Zeit vor zu seinen Jüngern gesagt, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, tut ihnen gut. Und irgendwo, nicht einfach nur leere Worte, sondern ein paar Monate später, der Mann am Kreuz, wo das so unter Beweis stellt, dass es nicht einfach nur leere Worte sind, sondern wo das so eine tiefe Herzensüberzeugung, glaube ich, einfach betet, ausspricht. Liebt seine Feinde. Er vergibt denen, die ihm Böses da haben, und er tut ihnen gut. Jesus sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Haben sie wirklich nicht gewusst, was sie tun? Ich glaube, die Soldaten haben schon gewusst, was sie tun. Die haben gewusst, wir führen hier einen Auftrag aus. Wir kreuzigen den Verbrecher. Die haben wahrscheinlich die meisten gedacht, das ist auch richtig so. Das haben wir schon 100 und 150 Mal vorher auch schon gemacht. Jetzt ist einfach einer mehr. Der hat vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber eigentlich machen wir unseren Job und wir machen den richtig. Ich denke irgendwo auch, die religiösen Leute von damals, auch die Hohepriester, klar sind sie auch neidisch wahrscheinlich auf Jesus, aber die haben irgendwo auch aus ihrem Denken heraus gehandelt, hey, das ist Gotteslästerung, was der Mann macht. Und haben in dem Sinn auch sehr bewusst gehandelt. Oder Pilatus hat irgendwo die Situation regeln. Er war selber unsicher, was soll ich machen, und hat nach bestem Wissen und Gewissen und vielleicht eigenen inneren Motiv noch entschieden. Also eigentlich haben sie schon gewusst, was sie machen, oder? Sie haben einfach im Rahmen von ihrer menschlichen oder von ihrer Menschlichkeit Entscheidungen getroffen und gehandelt. Und das eigentlich sehr bewusst. Aber ich glaube, Jesus meint nicht so sehr das, sondern dass sie es wie nicht unbedingt viel besser haben können wissen. Sie haben nicht gewusst, mit was für einer Dimension sie sich da anlegen. Und sicher hat Jesus auch gewusst, der Mensch ist auch fehlerhaft. Der Mensch ist sündig oder hat auch eine sündige Seite an sich. Und darum meine ich, in dieser Selbstverständlichkeit sagt Jesus, sie wissen nicht, was sie tun. Sie können die Konsequenzen im Letzten, wenn sie nicht auch noch durch andere Faktoren beeinflusst werden, könnten sie die nicht abschätzen. Und so der Christus am Kreuz, der dort für seine Feinde, für Menschen, ich würde sagen für uns, betet, ist eine der grössten Offenbarungen von der Hoffnung, die ich mir nur vorstellen kann. Weil wir dort in dieser Szene nur Hoffnung sind. Wo der Mensch Gott eigentlich an den Rand rausdrängt, aus seiner Welt rausdrängt, ist die Reaktion Gottes und ich vergebe. Wo der Mensch, sag's jetzt mal so bildlich gesprochen, sein Todesurteil, sein eigenes Todesurteil spricht, indem er Gott aus der Welt rausdrängt. In dem Moment entsteht gleich Hoffnung, in dem Gott sagt, und ich vergib euch, weil ich weiss, ihr wisst gar nicht ganz genau, was ihr da eigentlich macht. Und ich weiss nicht, was dir geht, mich. Für mich gibt es unglaublich viel Hoffnung auch für mein eigenes Leben, wenn ich Gott so sehen darf. Weil ich ein Sünder bin. Manche Sachen mache ich bewusst, sündige ich bewusst, manche Sachen unbewusst, aber ich bin ein Sünder. Manche Sachen mache ich offensichtlich, manche Sachen mache ich heimlich, aber ich bin ein Sünder. Ich habe gemerkt, man kann versuchen, die Sünde und das eigene Fehlverhalten irgendwo zu verdrängen oder auch zu unterdrücken. Aber ich habe das Gefühl, irgendwo, auch wenn du es vielleicht in den Taten oder in den Handlungen unterdrückst, es ist irgendwo wie so ein grosser Gummiböller unter einer Decke. Du kannst ihn runterdrücken, aber irgendwann kommt er an einem anderen Ort in den Führer. Und dann drückst du da runter und denkst, nein, niemand hat es gesehen und es gehört ja nicht mehr zu mir, ich bin jetzt Christ. Und dann macht es wieder tick. Und dann kommt es vielleicht bei den Gedanken raus oder bei der Mentalität oder dann wieder bei der Handlung. Oder und es war einfach von meiner christlichen Prägung ist immer so das da gewesen, ja, aber du darfst nicht sein, das hat Gott nicht gern, das hasst Gott und das muss weg und du versuchst es irgendwo im Griff überzukommen und merkst, wenn du vielleicht ganz ehrlich bist, es ist ein Teil von mir. Ich weiss, man könnte jetzt da theologisch darüber diskutieren, aber zumindest Stand heute, wo man noch nicht die himmlischen Dimensionen erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein Teil von mir. Meine Sündhaftigkeit ist ein Teil von mir. Ich sage das nicht, um das zu entschuldigen, im Sinne von, ja gut, dann ist ja eh egal. Nein, gar nicht. Ich glaube, das Tragischste eigentlich an der Sünde ist das, es schadet dir selber und anderen. Gar nicht, wahrscheinlich nicht in erster Linie darum, irgendwo moralische Sachen einzuhalten. Also das Problem ist ja, der hat etwas Schaden anrichtet bei anderen. Aber ich glaube, man kann es wie nicht trennen. Es ist ein Teil von uns. Ich, so wie ich Jesus dort am Kreuz verstehe, muss davon ausgehen, er hat den Mensch ganzheitlich gesehen. In seiner Sündhaftigkeit. Und sagt dort dazu, du weißt es nicht besser. Du kannst es nicht besser. Aber ich vergib dir. Manchmal denke ich sogar, wenn ich so die Sünde beobachte im Leben von Leuten, vielleicht auch im eigenen, also auch in meinem eigenen Leben, die verteufelte Sünde oder Sündhaftigkeit hat manchmal, obwohl sie wahrscheinlich nicht gut ist, hat sie manchmal auch gute Seiten. Nämlich, sie führt uns immer in eine Not hinein, dass uns unsere Schuld bewusst wird. Dass wir vielleicht manchmal auch Konsequenzen haben in unserem Leben, die uns zu Gott ziehen. Dann, wenn ich mich am allerschlechtesten fühle wegen meiner Sünde, dann wird mir Gott in der Regel umso grösser. Der Gott, wie er da in der Bibel beschrieben ist, der sagt, ich bitte um Vergebung, weil du nicht weißt, was du tust. Die Liebe, die Zugewandtheit Gottes mir gegenüber, obwohl ich weiss, das ist vieles auch sündig. Ich weiss, es ist immer ganz ein anderer Blick auf die Sünde, auf etwas, wo ja, müssen wir gar nicht darüber diskutieren, ist nicht gut. Aber es ist ein Teil von uns. Und es ist etwas, wow. Gott kann brauchen zum Guten. Nämlich uns aufzuzeigen, hey, schau, du brauchst Vergebung. Und dann haben wir unserem Herz so den Impuls zu geben, schau mal, das ist Liebe. Wenn ich dich liebe, auch wenn du Fehler machst. Ich merke, ich persönlich kann nicht so viel anfangen mit so Aussagen, jetzt, wenn ich sage, hey, ich liebe den Herrn von ganzem Herzen. Für mich sind das jetzt nur für mich, ich weiss, andere empfinden das total anders und es geht mir gar nicht um richtig oder falsch. Aber mir sagt es wie nichts. Ich kann nicht jemanden lieben, den ich noch nie gesehen habe. Dann liebe ich vielleicht eine Idee oder ich mache mich beim Mann, Jesus ist auch ein Mann oder zumindest verstehen wir es so. Ist für mich ein bisschen abstrakt, sag es mal so. Aber dort, in dem Bewusstsein, ich versage, und der sagt, und ich liebe dich trotzdem und ich vergib dir. Da in meinem Herz kommt da die Dimension, Gott zu lieben, irgendwo eine Fassbarkeit über. Wenn ich sie sonst nicht erlebe. Ich glaube, die Sicht, die Hoffnung in diesen Worten von Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es befreit von dieser Frage, die viele Christen mit sich herumtragen, bin ich jetzt gerettet oder nicht? Langt es oder langt es nicht? Hat Gott heute einen guten Tag oder einen schlechten Tag? Kommt er heute mit dem Schnitzel Pommes frites und Gocci, also Coca-Cola, oder kommt er kommt er mit der Peitsche? Zieht er den Revolver? Ich meine, wir lachen jetzt ein bisschen, aber ich glaube, wir wissen ein bisschen, was ich rede, oder? Also immer so die Unsicherheit, so eine gewisse Ambivalenz Gott gegenüber. Gott so zu sehen, wie er dort am Kreuz sagt, ich vergib euch. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Es gibt unglaublich viel Hoffnung und Entspanntheit auf das Leben in Bezug auf Gott. Und was ich selber auch festgestellt habe, und ich möchte eigentlich mit dem Gedanken schliessen, ist der die Vergebung für meine Schuld und für meine Sünde gibt mir nicht nur Hoffnung für meine Beziehung zu Gott, sondern sie führt dorthin, dass ich mit anderen barmherziger wird. Was wohl eins von diesen Gebot oder Wert von Gott ist, wo extrem hoch gewichtet wird in der Bibel, barmherzig zu sein mit anderen. Und ich merke, bei mir kommt Barmherzigkeit, ich habe das wahrscheinlich nicht so vom Naturell her. Es kommt nur dort, wenn ich selber merke, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Mir ist Vergebung widerfahren. Ich versage, dass ich irgendwas Verständnis habe, wenn andere vielleicht versagen. Mit diesem Bild möchte ich uns allen einen schönen Sonntag wünschen. Der Gott, der sagt, der seinem Vater bittet und so eigentlich das Herz von Gott offenbart: Vergib euch, weil ich weiss, ihr wisst eigentlich gar nicht, was ihr tut. Ich bete noch zum Abschluss.